Also, ich stelle mich noch mal kurz vor. Mein Name ist Thilo Jansarik. Hinten sitzt meine Frau Anita. Wir kommen aus der Mennonitengemeinde in Traunstein. Und jetzt ist es, glaube ich, heute das fünfte Mal, dass ich hier predigen darf in den letzten Jahren. Freut mich sehr. Gell? Und wenn man predigt, ich schaue gerade, wie spät es ist. Ja, schauen wir mal. Wenn man predigt, hat man ja auch immer die Chance, weil man schon mal vorne steht und das Mikrofon hat, dass man allgemeine Dinge auch noch so sagen kann, so zur Einleitung. Und das möchte ich tun. Drei Dinge habe ich mir gemerkt. Das Erste, das ist tatsächlich so, Anita, du hast es vielleicht nicht gemerkt, aber jedes Mal, wenn ich hier bin, muss ich weinen. Und zwar nicht aus Trauer, sondern aus Freude. Das ist jedes Mal im Gottesdienst. Der hat so schön gespielt, der Bruder. Und das freut mich einfach. Ich glaube, Gott ist hier mitten unter uns. Und ich merke es auch. Ja? Das ist das Erste. Was wollte ich noch sagen? Was mich beeindruckt hat, war deine Einleitung. Lieber Jona, ganz klasse. Und es ist total schön. Du hast aufs Gebet hingewiesen. Und das finde ich ganz super. Und das ist wirklich ganz wichtig. Es gibt eigentlich zwei Dinge, die ein Christ immer machen sollte. Also, das nie fehlen darf in einem Christenleben. Das ist Gebet. Und es ist es. Und jetzt kommen wir zum dritten Punkt, was mich auch begeistert hat, der Bibelentdecker. Ein super Lied, Bibelentdecker, Halleluja. Und das finde ich auch total klasse, dass ihr das gespielt habt und dass ihr die Bibel so hochhaltet. Also zwei Dinge brauchen wir, eigentlich habe ich alle drei genannt. Der Heilige Geist, der uns berührt. Das Gebet, was wir zu Gott bringen und wo wir Kommunikation mit Gott haben. Und drittens die Bibel, wo Gott uns erklärt, was ist denn wirklich wichtig im Leben. Okay, jetzt habe ich meine Allgemeinplätze losgebracht. Und euer Pastor, der Andreas, hat mir ein Predigtthema für heute vorgegeben. Jetzt mache ich mal einen kleinen Test. Wer war letzten Sonntag hier? Gar nicht so viele, kommen die nicht regelmäßig? Okay, also es waren einige hier. Okay, und jetzt die hier waren, und jetzt wird es peinlich. Über was wurde letzten Sonntag gepredigt? Ah, haben wir es leicht gehabt, über Ostern. Ihr habt an Ostern über Ostern gepredigt. Okay, gut. Also, euer Pastor hat mir gesagt, dass ein Predigtthema angesagt ist für heute, nämlich eine Bibelstelle aus dem 1. Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 13 bis 25. Und das habe ich mir natürlich genau angeschaut und habe entdeckt, dass da so viel drin steht, dass man tatsächlich 5 oder 6, 7 Predigten draus machen könnte. Überhaupt ist die Bibel ja sehr komprimiert, geschrieben oftmals, sehr komprimiert. Gerade die Briefe von Petrus und Paulus, die sind so komprimiert, da muss man wirklich genau lesen, jedes Wort lesen, nicht einfach so drüber lesen. Und deswegen habe ich mich entschieden, nur über den ersten Vers zu predigen. Und den wollen wir jetzt zusammen lesen. Der erste Vers, 1. Petrus, Kapitel 1, Vers 13. Deshalb umgürtet die Lenden eurer Gesinnung. Seid nüchtern und hofft völlig auf die Gnade, die euch gebracht wird bei der Offenbarung Jesu Christi. Und ich habe ja schon gesagt, gerade in den Briefen muss man auf jedes Wort achten. Und es ist gut übrigens, wenn ihr eine wortgetreue Übersetzung habt. Diese Übersetzung, die ich jetzt hier vorgelesen habe, ist sehr wortgetreu. Weil vieles sonst untergeht, ihr jungen Studenten des Wortes. die Linksfraktion. Ja, Bundestag. Rechts, Mitte, links. Ganz einfach. Ihr sitzt immer hier. Kleine Späßchen jetzt. Also, ich möchte euch empfehlen, die ihr das Wort Gottes studiert, die ihr Bibelentdecker seid, und ich bin auch Bibelentdecker, ihr tut euch keinen Gefallen, wenn ihr so eine Allerweltsübersetzung habt. Ihr kommt irgendwann nicht mehr weiter damit. Tut mir leid, sage ich jetzt einfach mal. Nehmt eine wortgetreue Übersetzung und nicht eine, die gefälliges Deutsch bringt. Es ist wie ein Schwert, was keine Schneide hat. Und du weißt irgendwann gar nicht mehr genau, was du gelesen hast und wie es zusammenhängt im gesamten Kontext der Bibel. Okay? Dieser Satz fängt an mit deshalb. Was sagt uns dieses Wort deshalb? Wenn ein Satz mit deshalb anfängt, im Deutschen, was bedeutet es? Genau. Es bezieht sich auf etwas, was vorher war. Das habe ich neulich erst so richtig entdeckt im Römerbrief. Da heißt es viermal im ersten und zweiten Kapitel, darum, bababam, darum, darum. Und im Kapitel 2, Vers 1 geht es auch sofort mit dem einen Wort los, darum. Und dann ist mir klar geworden, ja, darum. Ja, ich habe nie verstanden, warum da steht, dass man nicht richten soll, ja, wenn man doch im Recht ist. Darum. Und dann bin ich zurückgegangen ins erste Kapitel, da steht viermal darum. Wisst ihr warum? Darum. Könnt ihr selber nachlesen, aber das Wort darum ist ganz wichtig. So, das bedeutet, wir gehen jetzt ein paar Verse zurück und lesen mal das, was vorher steht. Aha, ja. Also ich würde mal sagen, Vers 9, das letzte, das ist ein guter Einstieg. Und so erlangt ihr das Ziel des Glaubens, nämlich die Errettung der Seelen. Im Hinblick auf diese Errettung suchten und forschten Propheten, die über die an euch erwiesene Gnade weissagten. Um welche Propheten geht es da? Um die Propheten des Alten Testaments. Ja? Jesaja, Jeremia, Ezekiel, Daniel und so weiter. Samuel. Es gibt ja noch mehr Propheten als nur die großen Propheten in der Bibel, also die eigene Bücher geschrieben haben. Sie forschten, David war auch ein Prophet, ganz viele Psalmen sind prophetisch. Ja? Psalm 2, Psalm 110, das ist ganz wichtig. Ja? Sie forschten, auf welche oder auf was für eine Zeit der Geist Christi, der in ihnen war. Ja, ist das möglich? Der Geist Christi kam doch erst am Pfingsten. Gell? So einfach geht's, dass man in der Bibel forscht und dann denkt, ui, was war denn da eigentlich und wie hängt es denn alles zusammen? Der Geist Gottes war schon damals auf einzelnen Menschen. Ja? Und er war auf diesen Propheten und hat diesen Propheten gezeigt, was kommen wird. Der Geist Christi, der in ihnen war, hindeutete, als er die Leiden, die auf Christus kommen sollten, und die Herrlichkeiten danach vorher bezeugte. So, jetzt meine Frage. Die Leiden des Christus, wo steht denn das? Oder wo haben die Propheten das geweissagt? Fällt euch was ein? Zwei Bibelstellen möchte ich hören. Jesaja Kapitel 53, ganz ein wichtiges Kapitel, der leidende Gottesknecht, gell? Jesus Christus. Noch eins aus dem Psalmen. Psalm 22, ganz gut, ja, der Leidenspsalm Christi. Und es heißt aber auch, und die Herrlichkeiten danach. Die Herrlichkeiten danach. Fällt euch da was ein? Es ist total voll, die Bibel, ne? Zum Beispiel in Jesaja, die Psalme, die Kapitel, die dann später kommen, der so zum Beispiel Kapitel 65 und 66 zeigen das großartige Himmelreich schon vorher, das himmlische Jerusalem, Zion und so weiter. Oder denkt an Hesekiel, Kapitel 47, was steht da, wisst ihr das noch, von diesem Strom? Schon mal gelesen? Bibelentdecker, lest. Ja? Der Strom, der ausgeht vom Thron Gottes, der ausgeht aus Jerusalem und der dann alles lebendig macht. Das ist ein wunderbares Bild auf den Heiligen Geist, der dann wirklich für alle gekommen ist. Vorher war er nur auf ein paar Personen und dann ist er ganz an Pfingsten auf alle gekommen. Also die Leiden des Christus und die Herrlichkeiten danach haben die Propheten geweissagt durch den Geist Christi, der in ihnen war. Wunderschön. Lesen wir weiter, Vers 12. Ihnen wurde geoffenbart, dass sie nicht sich selbst, sondern euch dienten in dem, was euch jetzt verkündigt worden ist, durch die, welche euch das Evangelium gepredigt haben, im Heiligen Geist, der vom Himmel gesandt ist, in welche Dinge Engel hineinzuschauen begehrten. Begehren. Also, weil das so ist und weil das so ein kostbarer Schatz ist und weil es so herrlich ist und weil es so eindeutig ist, deshalb. Und jetzt kommen wir zum Vers 13. Deshalb. Elberfelder, gute Bibel. Deshalb umgürtet die Lenden eurer Gesinnung. Und diese Lenden hier, das sind das hier, ne? Das ist natürlich ein Bild auf was? Standfestigkeit, ja. Hättest du auch gesagt. Schön. Auf die Standfestigkeit, wenn jemand die Lenden umgürtet hat, dann haut ihn nicht so schnell um. Ja? Wichtig. Und was ist denn unsere Standfestigkeit? Worin besteht sie denn? Eurer Gesinnung. Jetzt habe ich, weil ich auch ein Bibelentdecker bin, lese ich immer auch mal Griechisch, macht sehr viel Spaß. Seit ein paar Jahren lese ich immer Griechisch und es kommt schon langsam, lerne ich dazu. Dianoia. Naja gut, werden die meisten nichts sagen. Dianoia heißt tatsächlich nicht nur Gesinnung, sondern in allererster Linie Verstand. Ja, Verstand. Denkvermögen. Der Verstand, das Denkvermögen und auch dann im übertragenden Sinne, genau, die Gesinnung. Aber mir ist es wichtig zu sagen, dass unser Verstand gemeint ist jetzt mit dem, was kommt. Es ist oft so, dass wir Christen so, wenn wir Jesus kennenlernen, und das ist wunderschön, dann sind wir meistens sehr berührt. Wir sind berührt, wie er uns herausrettet, wie er uns erscheint und wir sind ganz von den Socken und wir freuen uns und wir taumeln im Liebesrausch, ja? Und das ist auch schön so und das sollten wir auch immer wieder weiter tun. Aber, das Ganze gibt uns keine Standfestigkeit, versteht ihr? Also es ist gut, im Liebesrausch zu sein und ich wünsche mir das. Ich wünsche mir das von den Pietisten und von den Protestanten und bei uns allen, dass wir auch mal so richtig Gott mit verliebt sein und mit ganzem Herzen und mit all unseren Gefühlen ihm danken und überschwänglich sind. Und das sollen wir auch und das ist gut so. Aber das Ganze ist leider nicht besonders standfest. Weil wenn es uns mal schlecht geht und die Zeiten müssen kommen, dann haben wir nichts mehr zum Sagen. Versteht ihr? Das heißt, wenn du nur dann Gottesdienst tust, sprich Gebet, Bibelentdecker, Heiliger Geist, Verkündigung, Nächstenliebe, gute Werke, all das, was dazugehört, und du tust es nur dann, wenn es dir gut geht, dann ist es sehr wackelig. Das Ganze musst du auch tun, wenn es dir schlecht geht. Ja, du wachst auf aus irgendeinem Grunde oder, ach, was weiß ich, dir geht es einfach schlecht, weil irgendwas schlimm gelaufen ist oder. Ja? Und dann zu sagen, Gott, mir geht es halt so schlecht, ich werde heute nicht zu dir beten. Das ist töricht, das darf man nicht machen. Und das steckt hinter dem Wort unsere Gesinnung. Denn in unserem Verstand wissen wir, es stimmt, auch wenn ich mich schlecht fühle. Auch wenn mir heute mein Auto kaputt gegangen ist, auch wenn ich eine Grippe habe, auch wenn ich mir gestern den Fuß gebrochen habe, es stimmt, dass es gut ist, Gott zu dienen. Und deshalb mache ich das. Gut, ist das angekommen? Danke. Gut. Ach, ich bin eigentlich ein bisschen zu schnell. Ich bin schon viel zu weit. Ich habe noch was anderes aufgeschrieben. Heute Morgen habe ich was gelesen in der Bibel. Wer liest jeden Morgen in der Bibel? Ja, dadurch, dass ich nicht zu euch gehöre, ich bin ja woanders, kann ich richtig angeben, ich lese jeden Morgen in der Bibel und zwar nicht zu wenig. Ja, das ist gut, weil da wird nämlich die Gesinnung gleich schon mal richtig ausgerichtet auf das Wichtigste im Leben. Versteht ihr? Wenn ihr morgens Zeitung lest, okay, bringt euch nicht viel. Wenn ihr morgens in der Bibel lest, tschack, dann ist euer Blick schon mal wieder auf das Wichtigste im Leben ausgerichtet. Also macht es. Gut, ich habe heute Morgen in der Bibel gelesen und ja, genau, das hat, da habe ich mir gedacht, das passt gut zur Predigt. Ich habe nämlich gelesen, wie Philippus, der Diakon Philippus, der war ja sehr evangelistisch. Jetzt kommen zwei, die sind cool drauf. Ja, werdet ihr gleich sehen. Wie der Diakon Philippus come in. Ah, jetzt geht's weg. Macht's ihn mal auf, holst erst rein. Ja, die kommen schon, gell? Okay, ich habe gesehen, wie der Diakon Philippus, wie der sich zu dem Wagen des Kämmerers aus Äthiopien gesetzt hat. Ja, kennt ihr diese Geschichte? Ja, wunderschöne Geschichte. Und, good morning. Und das möchte ich mir auch ein bisschen anschauen. Apostelgeschichte, Kapitel 8. Also wir haben vorhin nämlich, ich muss noch mal ein bisschen zurückgehen, wir haben vorhin gelesen, dass die Propheten über die Leiden des Christus prophezeit haben und dass die Propheten über die Herrlichkeiten danach prophezeit haben, die sich in uns erfüllt. Und dann ist mir klar geworden, wenn man mal darüber nachdenkt, was ist denn das Thema der Propheten? Was ist denn das Thema der ganzen Bibel? Was ist denn die Essenz der ganzen Bibel? Und die kann man wirklich zusammenfassen. Ich glaube, ihr wisst es alles. Die Essenz und das Wichtigste und das größte Thema und das Zentrum der ganzen Bibel, von allem, was jemals gesagt wurde und von allem, was sein wird, ist Jesus Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Das ist das Thema. Ja? Und er ist ja, er wird beschrieben als der Mittelpunkt dieser Welt. Er ist beschrieben als das Alpha und als das Omega, als der Erste und Letzte. Er wird von den Propheten beschrieben als der, um dessen Willen alles geschaffen ist. Ja, durch den alles geschaffen ist. Wie hat Gott durch Jesus alles geschaffen? Weil Jesus Christus der Ausdruck Gottes ist und das Wort Gottes ist. Ja? Und um ihn dreht sich alles. Und deshalb, als dann der Philippus vom Heiligen Geist geführt wurde, geh in die Straße, die nach Süden schaut, denn sie ist öde. Ja. Was passiert da? Bibelentdecker, Wisst ihr das noch? Wer traut sich? Genau. Er sagt, er liest das Alte Testament und jetzt wollen wir mal miteinander schauen. Hier. Was las er denn gerade, dieser Kämmerer? Den Propheten Jesaja. Er hatte sich wohl in Jerusalem, war ein reicher Mann, damals kosteten Schriftrollen sehr viel, er hatte sich wohl eine Schriftrolle des Jesaja gekauft. Heutiger Kostenpunkt ca. 7000 Euro. Ja? Das war ihm wert, er hatte ja auch genug Geld. Hat er sich gekauft und las dann da und hat gelesen. Und dann sagt er, Philippus, verstehst du eigentlich, was du liest? Und dann sagt er, nein, ich verstehe es nicht. Und jetzt wollen wir mal lesen ab Vers 31, also Apostelgeschichte 8, Vers 31. Da sagt er, er aber sprach, wie könnte ich denn, wenn nicht jemand mich anleitet? Und er bat den Philippus, dass er aufsteige und sich zu ihm setze. Vers 32, die Stelle der Schrift aber, die er las, war diese. Und jetzt kommen wir, die Leiden des Christus zuvor schon prophezeit. Er wurde wie ein Schaf zur Schlachtung geführt und wie ein Lamm stumm ist vor seinem Scherer, so tut er seinen Mund nicht auf. In seiner Erniedrigung wurde sein Gericht weggenommen. Wer aber wird sein Geschlecht beschreiben? Denn sein Leben wird von der Erde weggenommen. Ja? Und hier seht ihr, dass der Heilige Geist es genauso geführt hat, dass das Zentrum und das Allerwichtigste, um das es in der Bibel geht, nämlich Jesus Christus, der leidet, die Herrlichkeiten danach, dass das dieser Mann liest. Und dann hat er genau das gemacht, was wir als Christen auch tun sollten. Der Kämmerer antwortete dem Philippus und sprach, ich bitte dich, von wem sagt der Prophet das? Von sich selbst oder von einem anderen? Und jetzt kommt im Vers 35 genau das, was wir Christen machen sollten. Er tat seinen Mund auf und fing mit dieser Schrift an und verkündigte ihm das Evangelium von Jesus. Das ist doch wunderschön. Gut. Ich habe mich mal gefragt, also ich habe schon Bibelkreise, viele gemacht, schon seit Jahrzehnten machen wir einen Bibelkreis bei uns zu Hause. Und wir haben immer wieder, oder wir haben das Alte Testament einmal durchgekämmt und sind auf viele Stellen gestoßen, die direkt von Jesus sprechen. Ja? Und da kannst du Tage und Wochen damit zubringen, die auszufinden und auszulegen und zu erklären. Jetzt möchte ich mal auch wieder eine kleine Quizfrage zur allgemeinen Ermunterung und Aufweckung hier stellen. Wie lange dauert es, ich frage die Anita, kennt sie schon, wie lange dauert es, um die ganzen oder die wichtigsten Bibelstellen des Alten Testamentes, die auf Jesus Christus hinweisen, auszulegen oder zu zeigen. Wie lange meint ihr, dauert es? Die wichtigsten, wenn man es richtig knapp macht. Lange, okay, gute Tag. Aber das ist wirklich eine knifflige Frage. Das ist der die Bibel kennt und der vielleicht jetzt genau den richtigen Geistesblitz kriegt. Hunderte. Ja, okay. Ich möchte jetzt einen weiteren Hinweis geben für die Bibelentdecker. Ich schaue immer dahin, gell? Ihr habt noch gute Augen. Ich möchte jetzt keinen Zeitraum wissen, also nicht 10 Stunden sowas oder 8 Stunden oder 3 Stunden, sondern ich möchte wissen, eine gewisse Entfernung. Dein ganzes Leben, das ist gut, aber es ist nicht der Geistesblitz, auf den ich warte. Hier. Ah! Genau, Halleluja. Bis nach Emmaus. Es dauert 60 Stadien weit, die wichtigsten Bibelstellen ganz klar zu sagen. Wisst ihr warum? Das hat Jesus Christus selbst gemacht, als er mit den zwei Jüngern, Kleopas hieß der eine, Kleopas, und der andere, hat den Namen? Wisst ihr, wer es sein könnte? Habe ich schon mal einen evangelischen Pfarrer predigen hören? Lukas selbst. Ist eine Hypothese. Okay, ist nämlich ein Sondergut des Lukas, kommt nur im Lukas-Evangelium vor. Wie lange dauert es? Es dauert 60 Stadien weit. Wie viel sind 60 Stadien? Geteilt durch 5? In Kilometern? 12 Kilometer. Stellt euch mal vor, wo ist 12 Kilometer? Wie weit ist? Stellt euch mal irgendeine Ortschaft, die 12 Kilometer weit vor. Jetzt aber nicht an der Teerstraße, zack, 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 sondern irgendwelche buckligen Pisten, rauf und runter. Also ich kann mir vorstellen, es hat ungefähr so, wenn man ganz normal geht, 3 Stunden gedauert. Ja? Wir lesen noch die Bibelstelle. So, die Bibelstelle lesen wir jetzt. Lukas 24 natürlich. Und da jammern sie ihm halt so vor, ja, den Jesus, den haben sie umgebracht. Was, du weißt es gar nicht? Ach, ist das alles traurig? Ach, ist das alles schlimm? Und sie haben nämlich nicht erkannt, dass Jesus es war, der mit ihnen geht. Ja? Und dann sagt er, oh, ihr unverständigen und trägen Herzens zu glauben alles, was die Propheten geredet haben. Musste nicht der Christus dies leiden? Jesaja 53. Und in seine Herrlichkeit eingehen. Und dann heißt es, und von Mose und von allen Propheten anfangend erklärte er ihnen in allen Schriften. Bis dahin, bis zum Neuen Testament. In allen Schriften das, was ihn betraf. Und das sage ich deswegen, Emmaus und andererseits Philippus und der Kämmerer, weil das unsere Predigt sein soll. Wir sollen Jesus Christus predigen. Und deswegen heißt es hier auch im 1. Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 13, wir gehen nochmal zurück, wenn du die Bibelstelle nochmal aufschlagen möchtest. Deswegen heißt es, deshalb umgürtet die Lenden eurer Gesinnung, seid nüchtern und hofft völlig auf die Gnade, die euch dargebracht wird bei der Offenbarung Jesu Christi. Das ist unser Zentrum und darauf kommt es an. Natürlich kann man von der Hölle predigen. Man kann davon predigen, dass Jesus dir alle deine Wünsche erfüllt. Ja? Man kann davon predigen, wie, was weiß ich, alles Mögliche kann man predigen. Man kann Lehren von Engeln lesen und wie... Es gibt so viel, also es gibt wirklich ungefähr 180 Millionen christliche Bücher, wo du alles Mögliche lesen kannst. Aber das Wichtigste ist, und das, was wirklich Kraft hat, die Botschaft von Jesus Christus. Die Gnade, die uns geoffenbart worden ist. Und jetzt denkt ihr vielleicht, habt ihr den Vers bestimmt auch schon mal gelesen, offenbart steht im Griechischen tatsächlich Apokalypsis, ja, in der Offenbarung. Und dann denken wir, naja, wenn Jesus irgendwann wiederkommt, dann wird es offenbar werden. Das ist wohl richtig. Das ist wohl richtig, weil dann werden wir es richtig von Auge zu Auge sehen. Wir werden ihn sehen. Und zwar aus unserem Fleisch heraus, sagt Hiob. Aber die Offenbarung Jesu Christi ist geschehen durch die Evangelisten, durch die Apostel, durch die Leute des Neuen Testaments. Und diese Offenbarung Jesu Christi soll jetzt durch euch geschehen. Paulus hatte mal gesagt zu den Korinthern, als ich zu euch kam, habe ich mir vorgenommen, nichts anderes unter euch zu wissen als Jesus Christus und diesen als gekreuzigt. Damit meine Predigt nicht aus. Wollen wir es lesen? Lesen wir es. Ganz wichtig. Nicht auf Menschenweisheit beruhe, sondern aus Gottes Kraft. Aber jetzt schauen wir mal, ob es wirklich so ist. Wie bitte? Du musst erst noch suchen. Bibelentdecker. Denn ich habe erst ganz am Anfang. Sag mal, 1. Korinther, Kapitel. Ja, da steht's. Ich habe mir nämlich, und das ist das, wenn man sich die Sachen rot anstreicht, das war so selbstverständlich für mich, dass ich es mir nicht rot angestrichen habe. Und dann sehe ich es, finde ich es nicht gleich. Und ich, als ich zu euch kam, Brüder, kam nicht, um euch mit Vortrefflichkeit der Rede oder Weisheit das Geheimnis Gottes zu verkündigen, denn ich nahm mir vor, nichts anderes unter euch zu wissen, als nur Jesus Christus und ihn als gekreuzigt. Halleluja. Und das ist, was die Bibel auch sagt, die Nüchternheit. Es geht hier nicht um, ja, wir haben gesagt, seid nüchtern und hofft völlig auf die Gnade. Und es geht nicht um Nüchternheit, dass man nichts getrunken hat oder wenn der Arzt sagt, komm es morgen nüchtern zum Blut abnehmen. Es geht wirklich um die Nüchternheit unserer Gesinnung. Dass wir wissen, es geht um die Gnade. Es geht darum, dass mir die Sünden vergeben sind in Jesus Christus. Es geht darum, dass ich ein Gotteskind geworden bin durch ihn. Es geht darum, dass wenn ich in ihm bleibe und ausharre, wenn er wiederkommt, dass ich keine Angst vor ihm haben muss, wie die übrigen Menschen, die sich in den Felsenhöhlen verkriechen werden und die sagen, oh Berge, fallt auf uns. Sondern dass, wenn er wiederkommt, wenn Jesus kommt mit der Herrlichkeit des Vaters und den Engeln bei der letzten Posaune, wenn die Toten auferstehen rechts und links von uns, wenn wir verwandelt werden, wenn der Geist Gottes, der in uns ist, uns verwandelt und uns neu macht und wir mit den Toten sagen, hey, juhu, wir leben. Ja, versteht ihr? Wenn er uns wegnimmt in den Himmel, ihm entgegen in Wolken, wenn wir uns mit ihm vereinigen und wir dann mit ihm genauso wiederkommen als das neue Jerusalem vom Himmel her, seine Füße werden auf dem Ölberg stehen, sagt Zacharja Kapitel 14, und alle seine Heiligen mit ihm. Ja? Wenn das geschieht, dann möchte ich dabei sein und dann brauche ich keine Angst vor Gott zu haben, weil ich bin jetzt schon sein Kind. Ich darf jetzt schon zu dem Schöpfer des Himmels und der Erde, zu dem allmächtigen Gott, vor dem alles niederfällt und alles bebt vor ihm. Die Bibel sagt, ich darf aber sagen zu ihm. Ich weiß nicht, ob du einen liebenden Vater gehabt hast, aber wie zu deinem Vater darfst du sagen, Papa, aber, das ist die vertraute Anrede, darfst du zu Gott sagen. Das darfst du zu Gott sagen, weil deine Gesinnung nüchtern geworden ist und du weißt mit deinem Verstand, mir ist diese Gnade offenbart worden in Jesus Christus. Und das lass dir nicht nehmen und das soll deine Predigt sein und das soll dein Leben sein, bis er wiederkommt oder bis du selig gestorben bist. Amen.